Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Na, was hast denn du da für eine lustige Brille auf? Und schwupps ist man selbst zu sehen. In einem kleinen Video bei Snapchat seit heute, da gibt's die Spectacles. So heißen diese Brille. Pascal Fischer guckt mich da schon so ein bisschen fragend an. Die Brille, die du heute aufhast, ist noch eine normale Vielmann. Aber es geht um eine Datenbrille, die WLAN und Bluetooth hat und eine Videofunktion eben. Und Fotos kann man damit auch noch machen. Das Ganze kostet 149,99 und ist eben der neue Shit jetzt, um Videos zu machen, ne?
Ja, ultra Social Media affin, würde ich auch sagen, denn das Ding filmt kreisrunde Bilder, ja? Abgefahren. Also nicht so eckig, kreisrund. Und wenn du dann das alles auf dem Handy hast und das Handy hin und her drehst, dann lotest du noch so ein bisschen die Winkel aus, die da sonst nicht zu sehen sind.
Brauchen wir bald also runde Handys auch, halten wir dann fest. Was es genau ist, klären wir hier in gut 4 Minuten. Außerdem reden wir heute über Tischtennis, Trump, Leitungswasser und Gummiboote. Ja, es ist Freitag. Mein Name ist Thilo Jahn.
Deutschlandfunk Nova.
Und heute, am 2. Juni, da war es dann soweit, Snapchat verkauft seine Videobrille Spectacles. So ganz europaweit, quasi eine hippe Sonnenbrille mit Kamera drin. Damit können wir dann Minifilmchen ins Netz hochladen, also passt genau für Snapchat. Ob das bei uns eine Hysterie gibt wie Anfang November in den USA, ist fraglich.
That is crazy. I can't believe you have some of those.
So here we go. This is the official unboxing.
Oh my gosh. Here we go. Oh my god.
Really crazy, oh ja. Menschen, die sich filmen, wenn sie irgendwas auspacken, muss man abwarten. Ne? Wir Deutschen, wir packen ja gewöhnlich aus und stellen dann erstmal die Datenschutzfrage. Und wenn die dann geklärt ist, dann jubeln wir erst. Pascal Fischer, du hast dir das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut für uns heute. Ist eine Sonnenbrille das Ganze, ne?
Ja, mit so runden, leicht übergroßen Hipstergläsern. In Deutschland kannst du die jetzt auch ordern in Schwarz, Rot oder Türkis. Und schräg über den Gläsern, also an der Seite, sitzt dann diese Kamera. Das Ding sieht einfach erstmal freundlicher aus als die Google Glass Brille. Mhm. Ja, die Google Glass, das war ja quasi der Evil Cyborg der Smartware, wenn ich das mal so sagen darf. Spectacles kommt auch in einer ganz schicken, prismaförmigen Box daher. Die hat dann wieder einen zusätzlichen Akku zum Aufladen des Brillenakkus zwischendurch.
Aber Spectacles filmt auch im Prinzip, ist das ja auch erstmal dasselbe, ne?
Ja, ich habe dazu Dr. Thomas Schwenke befragt. Der ist IT-Anwalt, Snapchat-User aus Berlin. Der hat sogar über Smart Glasses im öffentlichen Raum promoviert.
Genau, der richtige Mann.
Ne? Ja, eben. Und der sagt ganz nüchtern, das ist dasselbe Rechtsproblem.
Videoüberwachung bedeutet, ich habe ein optisch-elektronisches Gerät und damit kann ich Menschen beobachten. Und mit beiden Geräten kann ich das. Und das fällt rechtlich unter Videoüberwachung.
Na, er hat aber auch bemerkt, die Berichterstattung und das Feedback, das sei alles nicht so negativ wie bei Google Glass jetzt gelaufen. Er hat das auch selbst erlebt, er hat es nämlich in Nordamerika und Deutschland aufgehabt, das Ding.
Wie waren die Reaktionen?
Ja, er sagt, in Deutschland, da ging es bei Spectacles gleich immer um Datenschutz, wenn die Leute das gesehen haben. In Amerika eher um die Funktion. Ja, die Leute waren wohl begeistert, was nicht selbstverständlich ist. Wenn du dich erinnerst, bei Google Glass, da gab es ja so Stories, da wurde das den Leuten zum Teil aus dem Gesicht gefegt.
Also Daumen nach unten für die Google Glass und Spectacles erstmal top. Kann man das festmachen, warum?
Ja, ich glaube, Spectacles ist nicht ganz so einschüchternd wie Google Glass. Das waren ja wirklich Smart Glasses, konnten viel mehr aufnehmen, konnte Infos auch auf deine Iris projizieren, ja, dein ganzes Referat in der Schule oder sowas.
Das kann ja die Brille von Snapchat jetzt nicht.
Nee, das ist einfach nur so zum Aufnehmen. Aha. Und Google Glass ließ sich auch echt so durch Kopfnicken oder Blinzeln ganz unauffällig starten. Bei Spectacles, da musst du schon mal deutlich so mit der Hand ans Knöpfchen drücken und ein Kreis von LED-Lichtern, der rotiert dann so und zeigt natürlich ganz unübersehbar, du filmst da was.
Okay, aber das ist auch schon mal das Kerngeschäft, dass man so kleine Filmchen dann macht, oder wie?
Ja, 10 Sekunden lang, beziehungsweise eine halbe Minute. Mhm. Die wird dann wohl automatisch in so 3 Snippets auseinandergehackt und hochgeladen. Über WLAN oder auch über Bluetooth, dann ans Handy und dort nach Snapchat. Das macht alles natürlich auch sympathischer als Google Glass, meint Thomas Schwenke.
Ich denke, das hängt damit zusammen, dass bei Snapchat die Aufnahmen relativ schnell verschwinden. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Reaktionen anders werden, wenn man mit einer Facebook-Brille herumläuft und jeder dieses Datennetzwerk vermutet, bei dem die Aufnahmen für die Ewigkeit gespeichert werden.
Aber auch das ist ja eigentlich jetzt nur so ein Image-Ding. Ne? Mhm. Exportieren und ewig speichern könntest du diese kurzen Videos ja trotzdem.
Aber muss man festhalten, wenn es eine Image-Sache ist, macht Snap, die ja hinter Snapchat stehen, da besseres Marketing als vielleicht, weiß ich nicht, Google?
Ja, ich glaube schon. Alles ist total auf Hype angelegt. Ne? Spectacles war erstmal limitiert. Stichwort künstliche Verknappung, macht alles interessant. Und dann gab es noch Pop-Up-Verkaufsmaschinen.
Was? Wo? Wo und was ist da? Ja, wo genau?
Da sind so Verkaufskästen mit runden Bildschirmen, sehen aus wie Metallzyklopen quasi. Und im Netz siehst du dann kurz vorher, wo diese Dinger stehen. Und da geht es jetzt auch in Berlin los, wenn du nach Deutschland blickst. Damals gab es das schwerpunktmäßig an der US-Westküste, natürlich das totale Trendsetterland.
Bei Google Glass waren die immer so zurückhaltender. Und Snapchat lässt diese Brille so langsam nach und nach auf den Markt kommen, anders als Google Glass, die quasi die Tür eingetreten hat und sagte, hier, das ist die Google Glass, die müsst ihr jetzt alle in der Zukunft benutzen. Das macht den Menschen viel, viel mehr Angst.
Und ja, ich finde auch, Glass galt so ein bisschen als Produkt der Tech-Elite, dann zum Preis von $1,500 damals. Mhm. Spectacle kostet gerade mal 150 Euro jetzt in Deutschland und auch eher so gedacht für die weiblichen Trendsetterinnen.
Was sagst du, was ist dein Fazit dazu?
Naja, die Rechtsprobleme sind natürlich immer noch da, da hat sich nichts geändert. Google stieß auf ganz viele Bedenken. Snap hat jetzt das bessere Marketing und ich glaube, die profitieren einfach davon, dass wir alle das vielleicht doch ein bisschen mehr akzeptieren mittlerweile.
Ja, und weil das halt auch so günstig ist, ist auch Verkaufsargument. Das Unternehmen Snap bringt die Brille Spectacles nun auch in Europa auf den Markt. Sie sieht besser aus als die Google Glass, hat auch eine ausgefeiltere Marketingstrategie, die dahinter steckt. Aber rechtlich bleibt so. Das bleibt bei denselben Datenschutzproblemen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir berichten ja immer wieder über die Krisen in den afrikanischen Ländern, dem Jemen, dem Südsudan, Somalia und Nordost-Nigeria. Die verheerende Lage, die von Menschen gemachte Hungerkatastrophe, die dort eigentlich nicht sein müsste. Wir checken, dass das dramatisch dort ist und dann denken wir oft, da müsste doch die UNO irgendwas machen. Hungernde Menschen, Kinder einfach helfen. Aber die UNO, die hat nun mal kein Geld. Nur 27% der Hilfsmaßnahmen sind in diesem Jahr finanziert. Es fehlt an Geld. Was macht man dir da in so einem Fall? Unser Korrespondent in Italien ist Jan-Christoph Kitzler. Er hat sich beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mit Sitz in Rom erkundigt und ich wollte von ihm wissen, wie sich das Welternährungsprogramm genau finanziert.
Also das Welternährungsprogramm, das finanziert sich komplett aus den Spenden sozusagen, die die UN-Mitgliedstaaten geben. Da gibt es Zusagen, aber die werden oft nur sehr vage eingehalten. Das Geld fließt dann oft erst relativ spät. Das ist wirklich ein Problem, denn natürlich muss man irgendwie rechtzeitig auf Krisen reagieren. Und David M. Beasley, der neue WFP-Chef, der sagt, also wenn wir das Geld so spät erst bekommen, dann können wir eben nicht rechtzeitig auf Krisen reagieren. Das ist ein großes Problem. Es ist ein Stück weit normal, dass das Geld erst im Laufe des Jahres eintrudelt, aber 27% jetzt erst für 2017, das ist angesichts der vielen Krisen und angesichts der vielen Hungernden, die versorgt werden müssen, schon ein Problem.
Also es ist, hören wir da auch raus, schwierig zu kalkulieren, die ganze Sache, weil es eben Spenden sind. Was machen die eigentlich mit diesem Minus an Geldern jetzt?
Naja, die müssen halt sehr genau entscheiden, die Mitarbeiter des World Food Programms, wem sie jetzt Rationen geben, wen sie versorgen. Nehmen wir nur mal die 4 schlimmst betroffenen Länder in Afrika, also Somalia, Jemen, Südsudan und der Nordosten Nigerias. Da werden jeden Tag zurzeit über 9 Millionen Menschen mit Essen versorgt. Das sind wirklich Leute, die sonst Hunger sterben würden. Aber das Problem ist eben, das reicht nicht. Und es sind 600.000 Kinder allein in diesen Ländern, die in den nächsten Wochen wirklich vom Hungertod bedroht sind. Das Problem ist eben, wenn das Geld dann irgendwann bewilligt wird, dann dauert es dann bis zu 90 Tage, bis dann die Hilfsgüter, also Logistik und auch Essen erst in der Region ist. Das heißt also, man muss länger planen. Das WFP, das World Food Programm, das bittet wirklich alle Staaten, ihre Gelder, die sie eigentlich im Prinzip ja geben wollen, dann aber auch rechtzeitig zu geben, so rechtzeitig, dass man auf schlimme Krisen reagieren kann.
Weißt du, wie dieser Prozess ein bisschen abläuft? Also wie man da entscheidet, wem man das Geld gibt und wem man es wieder zurückhält?
Naja, das ist einfach eine Sache der Ressourcen, die man hat. Also es gab den Fall 2015, da gab es eine massive Unterfinanzierung des World Food Programms. Da hat man dann zum Beispiel bei syrischen Flüchtlingen die Rationen um die Hälfte gekürzt. Und das hat dann, erinnern wir uns, dann auch die Flüchtlingskrise mit verursacht. Dann haben sich viele Leute eben aus der Region aufgemacht und haben gesagt, wir haben wir keine Chance mehr zu bleiben. Wir gehen in Richtung Europa. Das war dann eben die Menge der Flüchtlinge aus Syrien, die über die Balkanroute nach Deutschland auch gekommen ist. Das ist in Afrika nicht gleich so zu befürchten, denn die Leute sind schon sehr geschwächt. Die haben jetzt schon großen Hunger. Die können nicht mehr durch die Wüste bis ans Mittelmeer reisen. Das ist nicht zu erwarten. Aber trotzdem ist das eine große humanitäre Katastrophe. Und die Helfer müssen jeden Tag überlegen, wen müssen wir jetzt versorgen? Wen kann man vielleicht gerade noch nicht versorgen? Das ist wirklich ein zum Teil ziemlich perverses Geschäft, was die Leute da machen mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben.
Und jetzt gibt es natürlich auch Länder, die möglicherweise noch dazukommen könnten. Beispiel Venezuela. Gibt es da so eine Art Kriterienkatalog, beziehungsweise wann nimmt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ein neues Land auf?
Es gibt ganz genaue Kriterien. Es wird auch genau überwacht, sozusagen, wer Hunger leidet oder nicht. Da werden richtig Umfragen gemacht. Leute werden befragt. Wie oft isst du am Tag? Hast du in der letzten Woche irgendwann mal nicht gegessen? Also es wird genau festgestellt, wenn eine Hungerkrise ausbricht oder nicht. Das wird genau untersucht. Das Problem ist eben nur angesichts des Klimawandels, angesichts der vielen Konflikte in der Welt, ist die Zahl der Hungernden, der akut vom Hunger bedrohten Menschen wirklich massiv angestiegen. Also es sind jetzt zurzeit 108 Millionen. Das sind 28 Millionen mehr als vor einem Jahr. Und das muss im Prinzip bei gleichbleibenden Geldern irgendwie, müssen diese Menschen versorgt werden. Da sieht man schon, eigentlich ist sozusagen die Lösung des Problems nicht unbedingt nur mehr Geld zur Verfügung zu stellen, sondern die Lösung wäre, den Klimawandel zu bekämpfen und auch eben die Krisen zu lösen, die dafür sorgen, dass viele Menschen an Hunger leiden.
David M. Beasley ist Amerikaner. Er ist der Chef des Welternährungsprogramms jetzt der Vereinten Nationen. Er war früher Gouverneur von South Carolina, ist Republikaner. Wie steht er denn zur Politik von Donald Trump?
Also es war ein guter Schachzug, einen Amerikaner an die Spitze des World Food Programms zu berufen. Amerika war bisher der größte Geldgeber, Nummer zwei ist Deutschland und er ist Republikaner, also er hat Kontakt mit Trump und er sagte mir aber im Gespräch auf jeden Fall, das, was da aus dem Weißen Haus gerade kommt, das sei ein totales Desaster.
The budget proposal coming out of the White House just last week. Which was disastrous.
Totally disastrous, hat er gesagt. Der Haushaltsentwurf, der vorsieht auch, die Hilfsgelder internationaler Kriseneinsätze zu kürzen. Die USA wollen ja auch zum Beispiel die Maßnahmen zum Klimaschutz zurückfahren deutlich. Also das ist eine Katastrophe in den Augen von Beasley. Der braucht mehr Geld für die Finanzierung seiner Organisation. Der weiß, wie viele Menschen auf der Welt hungern und wie viele versorgt werden müssen. Wenn die USA abspringen oder ihr Engagement deutlich reduzieren, dann ist das schon eine ziemliche Katastrophe. Das sieht er auch genauso.
108 Millionen Menschen. Weltweit sind akut vom Hunger bedroht. 9 Millionen Menschen können versorgt werden vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Das ist ein kleiner Bruchteil von dem, was benötigt wird.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
US-Präsident Trump, haben wir mitbekommen, jetzt in aller Ausführlichkeit, will aus dem Pariser Klimaabkommen raus. Hat sehr viele Reaktionen gegeben in den letzten 24 Stunden, haben wir darüber berichtet. Aber wo Gefahr ist, da wächst natürlich auch das Rettende. Und umso stärker sind die Messages jetzt, die sagen, wir müssen doch weitermachen, wir müssen zusammenhalten. Ein Slogan von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der hat das Netz ziemlich aufgefrischt und hat einen neuen französischen Rekord aufgestellt. Pascal, was war das?
Na, das war dieser Super-Slogan aus der Rede gestern.
Wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again.
Das gab es dann gleich so als Kachel auf Twitter und natürlich eine klare Anspielung auf Trumps Wahlkampfspruch Make America Great Again, also Trump, der Lokalpolitiker, und Macron mit der ganzen Welt im Blick.
Und die Nummer ist rekordverdächtig jetzt?
Ja, seit heute Nachmittag steht fest, alle Rekorde gebrochen für was Französisches. Mittlerweile 169.000 Retweets und 175.000 Herzchen gab es dafür auf Twitter. Das hat noch kein Franzose geschafft.
Untypisch für Franzosen eigentlich, dass sie dann doch auf Englisch gehen, ne? Das hat man in der Vergangenheit auch anders gehört.
Ja, er hat sich aber auch damit an unsere amerikanischen Freunde gewandt, also Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer, verantwortungsvolle Bürger, die alle enttäuscht worden seien. Die hat er gleich mal eingeladen, nach Frankreich zu kommen, um sich gegen den Klimawandel zu engagieren dort. Also auch noch so ein bisschen eine Braindrain-Drohung gegen Trumps America.
Man weiß nicht so genau, ob der feste Händedruck damals schon eine Beeinflussung von ihm war gegenüber
Kann
Trump.
Sein.
Bleib jetzt da bei dem Pariser Abkommen dabei. Ja, sonst knallt's.
Das ist ein Battle.
Das ist auf jeden Fall ein Battle. Schaut's euch an. Emmanuel Macron mit seinem Hit im Netz.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir versuchen euch die ganze Woche über mit Infos über Wasser zu versorgen, denn wir müssen viel trinken bei diesem Wetter. Es ist sehr wichtig. Leitungswasser ist da völlig okay. Das haben wir gestern von der Stiftung Warentest erfahren. Die hatten das Leitungswasser in 28 Regionen in Deutschland getestet. Das Ergebnis, der Tagesbedarf an allen wichtigen Mineralien und was wir sonst so brauchen aus dem Wasser, das steckt da wohl drin. Da müssen wir also nicht teures Mineralwasser kaufen. Ihr seht das ähnlich. Viele von euch trinken Wasser aus der Leitung gerne, machen das. Auf unserer Facebook-Seite gab es dann aber doch noch mal ein paar Fragen, allen voran die Skepsis, woher das Wasser außer Leitung eigentlich kommt. Vom Klärwerk, aus einer frischen Quelle und was ist eigentlich, wenn die Leitungen alt sind? Darüber habe ich heute mit Wiebke Franz gesprochen von der Verbraucherzentrale Hessen. Ich wollte wissen, woher das Wasser aus dem Hahn eigentlich kommt.
Ja, das ist regional unterschiedlich. Im Stuttgarter Raum zum Beispiel stammt das Trinkwasser aus dem Bodensee. Hier in Frankfurt ist es eine Mischung häufig aus dem hessischen Ried, aus dem Spessart, aus dem Vogelsberg. Und im Kölner Raum wird es zum Beispiel aus der Eifel gewonnen.
Ist das denn eigentlich immer Frischwasser, was da aus der Leitung kommt, oder ist es geklärt?
Nein, das werden keine Abwässer für Trinkwasser verwendet. Trinkwasser wird aus Vorräten in 10 bis 200 Meter Tiefe gewonnen. Das ist in der Regel das Grundwasser. Es können aber auch Oberflächenwasser, Seen- oder Talsperrenwasser verwendet werden.
Jetzt gab es ein paar User bei uns auf unserer Facebook-Seite, die die Leitung im Haus anzweifeln, dass da vielleicht irgendwas reinkommt. Barbara schreibt zum Beispiel, sie weiß, wie die Leitungen bei ihr im Haus aussehen und deswegen trinkt sie nicht aus dem Wasserhahn. Welche Rollen spielen diese Leitungen?
Die Wasserwerke sind verantwortlich für die Qualität bis zur Wasseruhr im Haus und ab der Wasseruhr bis zum Wasserhahn in der Wohnung ist der Vermieter verantwortlich. Und es kann in Altbauten natürlich vorkommen, dass da auch noch Bleirohre existieren. Da sollte man den Vermieter zum einen in die Pflicht nehmen, also fragen als Mieter. Der muss auch Bleirohre sofort austauschen, ersetzen. Und wenn man sich aber unsicher ist, ob das der Vermieter nun so richtig weiß oder richtig Auskunft gibt, dann kann man auch sich an zugelassene Trinkwasserlabore wenden und sein Trinkwasser dann analysieren lassen. Das muss man allerdings, die Kosten dafür, diese Analyse muss man selber tragen. Ja,
habe ich gerade schon mal nachgeschlagen. Beläuft sich so um die 50, 60, wenn man das auch auf Babytauglichkeit prüfen will, 70, 80 Euro. Mhm. Also nicht ganz so günstig. Aber was kann denn da eigentlich im schlimmsten Fall von der Leitung ins Wasser gelangen?
Ja, das Blei kann zum einen ins Wasser gelangen und wenn sehr neu Kupferrohre verlegt worden sind, dann können sich natürlich auch eine kurze Zeit, etwa so ein halbes Jahr höhere Kupfergehalte im Wasser befinden. Also und wenn man generell jetzt nicht nur an eine Wohnung in der Stadt oder in wirklich bebauten Gebieten denkt, sondern eher mehr auf dem Land, da gibt es also auch Verbraucher, die haben noch einen eigenen Brunnen und beziehen daher ihr Wasser und da kann natürlich alles Mögliche drin vorkommen, weil das ist ja auch, der Brunnen ist ja auch Grundwasser und Reste von aus der Landwirtschaft und so können da natürlich drin sein. Da sollte man das auf jeden Fall analysieren, wie das Wasser belastet ist, das man da verwendet. Ne?
Wie lange sollte man denn das Wasser durch die Leitung laufen lassen? Es gibt ja viele, die sagen, ich lasse erstmal ein bisschen runterplätschern und nehme ja dann so nach, weiß ich nicht, 10 Sekunden Glas Wasser aus der Leitung.
Also das Wasser verwerfen würde ich jetzt nicht empfehlen. Man sollte das dann vielleicht in die Blumengießkanne auffangen. Man kann das ja durchaus für andere Zwecke als zum Trinken verwenden. Aber das ist schon ein sinnvoller Tipp. Also gerade wenn man vielleicht längere Zeit im Urlaub war, dann erstmal das Wasser ablaufen zu lassen, weil durch das Stehen in der Leitung sich dann natürlich das Wasser ja viel mehr Zeit hat, dass sich Stoffe rauslösen.
Facebook-Userin Evelyn zweifelt an den Arzneimittelrückständen im Leitungswasser. Was können Sie denn dazu sagen? Ist das ein Problem?
Ja, das ist ein zunehmendes Problem, nicht im Trinkwasser. Da sind die Werte noch unbedenklich, da gibt es Studien. Aber es gibt leider doch sehr viele Verbraucher, die ihre Tablettenreste oder auch so einen Rest von einem Hustensaft über die Toilette entsorgen, statt sie, wie es vorgeschrieben ist und sinnvoll ist, im Hausmüll zu geben. Und deswegen sind die Abwässer sind immer stärker belastet. Und das ist ein Riesenproblem, also für die Abwässer, die ja dann auch eben in die Flüsse, in die Seen gelangen und natürlich die Tierwelt belasten ganz stark.
Aber in unser Trinkwasser würde das dann erstmal nicht kommen?
Nee, in unserem Trinkwasser sind die Werte noch ganz gering. Das ist noch unbedenklich. Aber die Bevölkerung altert ja immer stärker. In der Regel nehmen ältere Menschen mehr Tabletten zu sich. Aber eben auch wir scheiden natürlich Reste von den Medikamenten, die wir einnehmen müssen, aus und die gelangen. Das können wir ja nicht verhindern, dass die in die Toilette gelangen. Und das wird immer mehr, umso älter die Bevölkerung wird.
Aber erstmal noch kein Problem für unser Leitungswasser. Wiebke Franz war das von der Verbraucherzentrale Hessen. Facebook-User Marc schreibt: Ich habe noch nie Leute verstehen können, die Wasser kaufen, trinke seit meinem 15. Lebensjahr nur Leitungswasser, gerne auch mal mit einem Zitrönchen drin oder ähnliches kaltgestellt. Wer braucht noch Sprudel? Ah, Marc, es gibt auch Leute, die Sprudel trinken. 147 Liter pro Kopf im Jahr in Deutschland wird Mineralwasser vertrunken. Welche Besonderheiten es da gibt beim Sprudel, das klären wir morgen. In Endlich Samstag, da haben wir uns nämlich extra einen Wassersommelier eingeladen. Kurz nach 10 schaut der hier vorbei in Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova Kollege Sebastian Rams beobachtet immer Leute, die zur Tankstelle gehen, um ihre Schlauchboote aufzupusten. Das geht ja ganz fix, Druckluft rein und fertig ist es. Es ist natürlich im Vergleich zum Kreislaufkollaps nach der Mund-zu-Mund-Beatmung der Luftmatratze ein bisschen bequemer, aber es geht noch bequemer. Das Aufpusten von störrischen Gummigegenständen, es ist Geschichte, es gibt so viele Pumphilfen. Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbelt hat einen kleinen Rundlauf gemacht und hilft uns dabei.
Schon das Zelt aufbauen ist ja manchmal ziemlich frickelig und nervig. Aber dann, nach der ganzen Stangen-, Schnur- und Heringfummelei, wenn ihr viel lieber schon das erste Bier trinken würdet, wartet noch die Luftmatratze.
Ja, beim Blasen habe ich sehr viele Erfahrungen.
Die ganz harten, so wie Tobias, brauchen gar kein Zubehör.
Ja, also erstmal schön festhalten und dann halt volles Mett reinpusten.
Nachteil, dauert ewig, ist anstrengend und irgendwann wird einem meist so ein bisschen schummrig vor Augen, oder?
Ja, so einen leichten Schwindel, ja.
Der klassische Blasebalg geht natürlich auch, aber auch das...
Das dauert viel zu lange, ja, das stimmt.
Ich rufe mal jemanden an, der sich mit Aufpumpen auskennt. Eckhard Brahm.
Brahm, wie der Musiker, aber bitte ohne S.
Eckhard Brahm ist der Chef vom Outdoor-Laden Sack und Pack in Düsseldorf und verkauft alle möglichen Pumpvarianten. Zum Beispiel Handpumpen. Sehen so ähnlich aus wie Fahrradpumpen, sind nur dicker. Mit denen kriegt man zwar ordentlich Luft in die Matratze, aber...
Der Nachteil ist natürlich, dass das Ding deutlich größer ist. Das heißt, wenn ich es transportieren will, dann ist das halt einfach deutlich größer als ein klassischer Blasebalg, weil das Luftvolumen in diesem Körper deutlich größer ist.
Deutlich kleiner und natürlich auch bequemer sind Elektropumpen. Die gibt es mit Stecker, aber auch mit einem Akku, für alle, die gerade keinen Strom in der Nähe haben.
In der Regel hat man so 20 bis 30 Minuten Laufleistung mit einer Akkuladung. Das heißt, da kann man die Matratze schon mehrere Male aufpusten, kein Problem.
Oder aber, und jetzt kommt der erste Lifehack, ihr guckt einfach mal in das Notfallset eures Autos. Da sind nämlich manchmal auch kleine elektrische Pumpen drin. Für den Fall, dass ihr unterwegs mal Luft im Reifen nachfüllen wollt oder eben beim Zelten den Blasebalg zu Hause vergessen habt.
Das ist ein kleiner Kompressor, den steckst du nur in deinen Zigarettenanzünder und dann hast du ja einen Ausgang, wo die Luft rauskommt, steckst ihn rein, machst du an und dann läuft es, ist schnell aufgepumpt.
Ein Startup aus Leipzig hatte im vergangenen Jahr noch eine andere Idee. Mitgründer Jens Thiel hat den sogenannten Flux-Bag per Crowdfunding auf den Markt gebracht. Das Ding ist ein Sack, der sich nur mit einem Atemzug komplett mit Luft füllt.
Man hat ja 3 Liter Luft in seiner Lunge. Der Sack hat so 140 Liter Volumen. Man schafft aber tatsächlich mit dieser einen Lungenfüllung diesen ganzen riesen Flux-Bag aufzublasen. Das hat seinen Grund in der Physik. Das nennt sich Bernoulli-Effekt.
Den aufgeblasenen Sack schließt man dann per Ventil an eine Luftmatratze an und drückt die Luft, indem man sich auf den Sack draufstemmt, ruckzuck aus dem Sack in die Matratze. Die Säcke zum schnellen Aufblasen gibt es zwar schon länger von anderen Herstellern, sagt auch Eckhard Brahm.
Das gibt es mindestens seit 10 Jahren für ganz, ganz viele unserer Matratzen, die wir hier in der Reisebranche verkaufen.
Aber der Sack aus Leipzig passe mit seinen Ventilen auf fast alle Luftmatratzen und das Blasvolumen sei größer, sagt Jens Thiel. Egal ob neu oder nicht, auch das Sackaufblasprinzip lässt sich ganz leicht selbst nachmachen. Mit einem Müllsack. YouTube zeigt, wie es geht.
Today we're going to fill up air mattress with the garbage bag. Let's check this out.
Einfach einen großen Müllsack nehmen, an einer der unteren Ecken ein kleines Stück abschneiden, sodass ein Loch entsteht. dann das Loch über das Ventil der Luftmatratze stülpen, das Ganze mit einem Gummi oder Klebeband einigermaßen dicht machen, dann den Müllsack aufhalten, einmal reinpusten, Sack oben zuhalten und dann die Luft aus dem Müllsack in die Matratze drücken.
That's a lot of air. Look at this. The full garbage bag of air. Wow, look at this, how much air. All at once.
Wer will, kann natürlich auch komplett aufs Aufpumpen verzichten. Mit so einer ganz dünnen Matte.
Schlaf einfach auf der Isomatte auf dem Boden.
Ist dir das nicht zu harter, der Boden?
Ganz ehrlich, auf Festivals schlafe ich eigentlich nicht viel.
Oder man besorgt sich eine dickere Isomatte mit Schaumfüllung. Die können sich oft sogar von selbst mit Luft vollsaugen.
Sobald ich das Ventil der Matte öffne, entfaltet sich der Schaum, so entsteht in der Matte ein Unterdruck und so kann die Luft ansaugen. Das ist viel bequemer, die sind in der Regel auch deutlich leichter. Das ist das moderne Mittel der Wahl. Klassische Luftmatratzen sind eher was für Nostalgiker.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Eltern, darüber reden wir jetzt, die haben die tolle Eigenschaft, sich einzusetzen für die Kinder. Okay, zu Schulzeiten, da gibt es dann auch schon mal den ein oder anderen awkward Moment, da war es dann peinlich. Ja, mein Sohn braucht diese Schuheinlagen auch im Ferienlager, kam da mal die Info. Aber eigentlich toll, eigentlich schön, dass Eltern sich so einsetzen. Die Mutter vom Schauspieler Orlando Bloom, die macht das jetzt auch. Jetzt muss man dazu sagen, der gute Orlando, der ist auch schon 40, aber egal. Mama hat sich beschwert, weil so viel falsches Zeug über ihren Schauspielsohn verbreitet werde. Von wem genau, Pascal?
Von den britischen Zeitungen. Die würden weder faktentreu noch aktuell über Orlando berichten. Sie hat dann gleich mehrere Zeitungsredaktionen angeschrieben. Zitat: Ich habe das Vergnügen, Ihnen eine Kopie seines Lebenslaufes zu senden, der aktuell und akkurat ist.
Ist das so besonders, ein Schauspielerlebenslauf?
Nein, sie hat erstmal seine Filme aufgelistet. Da geht offenbar schon mal was durcheinander in den Medien. Und Blum hat aber auch ein Ehrendiplom an der Uni Kent erhalten und er hat auch einen Abschluss von der Theaterschule London.
Immerhin. Hatte die denn nur was zu meckern?
Nee, Lob hat sie auch ausgegeben. Es stimme natürlich, Orlando sei schneidig und höflich, haben wohl Leute mal geschrieben. Und er sei auch dünn und athletisch, so wie du.
Nochmal zum Hintergrund, Pascal. Ist ja so bei Stars, da wird ja ziemlich viel geschrieben. Ich meine, das ist nun mal das Starleben. Was treibt diese Frau Mutter Blum an?
Ja, die ist selber Journalistin und achtet deshalb auf sowas. Und naja, auch mit ihren 75 Jahren noch genauso schneidig wie ihr Sohn, denke ich.
Post von Mutti. Britische Zeitungen sollen faktentreu über Orlando Bloom berichten.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute, da war der große Tag der Reaktion.
If we do nothing, our children will know a world of migrations, of wars, of shortage, a dangerous world.
Sagt Emmanuel Macron, wenn wir nichts tun, werden unsere Kinder in einer gefährlichen Welt leben. Angela Merkel hat dann nochmal die Dringlichkeit des Pariser Klimavertrags unterstrichen.
Wir brauchen dieses Pariser Abkommen, um unsere Schöpfung zu bewahren. Nichts kann und wird uns dabei aufhalten. Und wir werden, das sage ich für die Bundesregierung und für Deutschland, unsere Verpflichtungen aus diesen Abkommen umsetzen.
Und im Rest der Welt hat man sowieso das Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Heute deutlich gehört, Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington. Wie groß war denn die Kritik nach der Ankündigung des Ausstiegs Trumps aus dem Klimavertrag in den USA?
Also die Kritik ist natürlich im liberalen Amerika, sag ich mal, überwältigend. Man ist schockiert, nicht nur über das Faktum, dass Donald Trump ausgestiegen ist, sondern auch, wie er das kundgetan hat, im Stile seiner Inaugurationsrede, sehr aggressiv, sehr konfrontativ, in einem aggressiv-nationalistischen Tonfall. Ansonsten verlaufen die Reaktionen ja im Grunde entlang der Parteigrenzen. Die konservativen Republikaner jubeln. Moderate Republikaner sind da ein bisschen kritischer. Sie haben die Befürchtung, dass sich die Vereinigten Staaten in der Tat, was die Innovationen angeht, bei den erneuerbaren Energien abkoppeln vom Rest der Welt. Und die Demokraten sind natürlich voller Kritik, das ist völlig klar. Also insgesamt ist jetzt erstmal der Zeitpunkt gekommen, wo die Leute sagen, jetzt müssen wir mal gucken, was das eigentlich bedeutet. Aber die Kritik ist deutlich vernehmbar und nicht zu überhören.
Die Industrie in den USA muss vorangehen, haben wir auch schon heute gelesen, viele aus der Wirtschaft, die sich zusammen formieren. Welche Reaktion gab es da genau aus der US-Wirtschaft?
Also da sind halt wirklich die Leute, die an den erneuerbaren Energien, an den neuen Technologien arbeiten, die sprechen von einer Geisterfahrt in die Vergangenheit, weil dem innovativsten Land der Welt im Grunde damit die Grundlagen entzogen werden für Kreativität, für Erneuerung. Und das wird einen ganz fatalen Effekt haben. Die Produkte, die die Vereinigten Staaten im Zeichen der Rückkehr zu Kohle und Stahl herstellen, die passen einfach nicht mehr in die internationalen Märkte. Und es wird eine wirtschaftliche Entkopplung von den Märkten in Europa und in den USA stattfinden. Also im Grunde verzichtet Donald Trump auf den Markt, der am innovativsten ist. Und das ist eine ganz fatale, gefährliche Entwicklung.
Emmanuel Macron, der französische Präsident, der bietet allen, die von der Entscheidung Trumps betroffen sind und diese nicht gut finden, eine neue Heimat in Frankreich an. Sicherlich ein bisschen Ironie dabei. Wie erlebst du selbst die Stimmung in Washington? Was hast du heute auf der Straße gemerkt?
Also ich glaube, dass die Äußerung von Macron gar nicht so ironisch gemeint gewesen ist. Und das hat zu tun mit dieser Stimmung, die Washington ist nie repräsentativ, weil das eine zutiefst demokratische Stadt ist. Aber wenn man sich zum Beispiel die gesamte Westküste anguckt, nicht da, wo diese Technologien sitzen, da, wo die Unternehmen sitzen, die sich mit Innovationen beschäftigen, die sehen natürlich diese immensen Gefahren und tatsächlich haben sie das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten ihre Führungsrolle, technologische Führungsrolle, ohne Not abgeben. Die New York Times spricht heute von einer strategischen Steilvorlage für China. Es sei das zweite Mal, dass Donald Trump den Chinesen einen strategischen Vorteil überlässt.
Donald Trump hat gestern bekannt gegeben, dass er aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen will. Das hat heftige Reaktionen verursacht. Einschätzungen waren das live und direkt aus Washington von unserem Korrespondenten von Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Smartphone unter der Bettdecke, das ist nicht gut. Jennifer Rieger hat uns heute erklärt, warum.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Unter der Bettdecke noch auf dem Smartphone rumtippen? Wir wissen eigentlich, dass das keine gute Idee ist. Forscher aus den USA liefern jetzt einen neuen wissenschaftlichen Beleg dafür. Und zwar in einer Untersuchung mit gut 100 Basketballprofis der NBA. Die Sportler, die zwischen 11 Uhr abends und 7 Uhr morgens noch getwittert, aber am nächsten Tag ein Ligaspiel hatten, haben schlechter gespielt. Im Schnitt erzielten sie einen Punkt weniger, ihre Trefferquote sank um knapp 2 Prozentpunkte und sie hatten 2 Minuten weniger Einsatzzeit im Spiel. Das naheliegende Fazit der Forscher: Wer am nächsten Tag leistungsfähig sein will, muss die Nacht davor gut schlafen und die Finger vom Smartphone lassen. Für die Studie haben die Wissenschaftler insgesamt 30.000 Tweets zusammen mit NBA-Statistiken aus den Jahren 2009 bis 2016 ausgewertet. Die Ergebnisse stellen sie am Montag bei einer Konferenz zum Thema Schlaf in Boston vor. Klimawandel hat verschiedene Ursachen, unter anderem CO2, aber auch Methan. Dieses Gas lagert in großen Mengen am Meeresboden in vielen Teilen der Welt, bisher noch an Wassermoleküle gebunden, also als sogenanntes Gashydrat. Forscher aus Norwegen haben jetzt den Grund der Barentssee nördlich von Skandinavien untersucht. Sie stellten fest, dass dort am Ende der letzten Eiszeit, also vor rund 12.000 Jahren, an vielen Stellen Methan ausgetreten ist. Das belegen hunderte Krater auf dem Meeresboden, die teilweise einen Durchmesser von bis zu 1 Kilometer haben. Diese Krater sind offenbar durch Methanexplosionen entstanden, ausgelöst dadurch, dass sich die Eisdecke auf dem Meer gegen Ende der Eiszeit zurückgezogen hat. In der Folge hat der Druck auf den Meeresboden abgenommen und das Methan wurde freigesetzt. Ob das Gas dann auch in die Atmosphäre eingetreten ist, können die Forscher noch nicht sagen. Sie halten es aber für denkbar. Und sie sagen, diese Explosionen könnten sich möglicherweise wiederholen, wenn das Polareis weiter schmilzt. Wenn man diese Ergebnisse hört, überlegt man sich beim nächsten Stadionbesuch vielleicht zweimal, ob man ein Bier trinkt, eine Bratwurst isst oder auch nur aufs Klo geht. In mehreren deutschen Fußballstadien gibt es nach Informationen der ARD-Radio-Recherche Sport große Hygieneprobleme. In den Stadien in München und Bremen wurde demnach die kritische Grenze für Keime im Trinkwasser überschritten. In Bremen wurden außerdem Staphylokokken an Wasserfiltern entdeckt. Diese Bakterien können Infektionen verursachen. In Essensproben aus den Stadien in München, Bremen und Köln fanden die Tester Darmbakterien. Die betroffenen Vereine und Stadienbetreiber haben mitgeteilt, dass ihre eigenen Kontrollen keine Auffälligkeiten ergeben hätten und dass es hohe Qualitätsstandards gäbe. In den Stadien in Frankfurt und Bochum gibt es laut der Recherche außerdem gerade ein Problem mit Legionellen. Diese Bakterien sind besonders gefährlich, wenn man sie beim Duschen mit dem Wasserdampf einatmet. Krankheitsfälle unter Fußballern sind aktuell nicht bekannt, aber die Spieler wurden bisher offenbar auch noch nicht auf Legionellen getestet.
Deutschlandfunk Nova.
Weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in Düsseldorf, da läuft gerade die Tischtennis-Weltmeisterschaft. Und da sind natürlich die starken Chinesen dort und auch starke Japaner sind dort. Aber nicht nur, sagt Sportdirektor des Deutschen Tischtennisverbands Richard Brause.
Aus aller Herren Ländern, also egal welches Land dort eben ist, ob das jetzt Neuguinea ist oder ob das aus Ozeanien, da gibt es verschiedene Verbände dabei, all die werden anreisen.
Es sind über 226 Nationen, aus denen der Tischtennis-Weltverband Länder aufgenommen hat. Das ist wahnsinnig viel und das führt auch zum Teil zu irrwitzigen Szenen, wie der deutsche Spieler Timo Boll erklärt.
Also da spielen sich wirklich unfassbare Szenen ab, wenn die da wirklich wie um ihr Leben kämpfen und eine unglaubliche Freude und mein Spaß da am Spiel. Da laufen echt ein paar coole Typen auch rum, also macht auch als Zuschauer Spaß.
So muss Sport sein. Nicht mal die UNO hat so viele Mitglieder wie der Tischtennis-Weltverband. 226. Matthias Frieber aus der Sportredaktion ist hierher gekommen. Grüß dich, Matthias.
Hi.
War diese Woche auch ein paar Mal dort drüben in Düsseldorf. Was sind denn da für Länder dabei?
Ja, im Prinzip alle bei 226. Also da kann man Spieler aus aller Herren Länder, aus allen Kontinenten dieser Erde sehen, von Tonga, von Turkmenistan, Senegal, überall sind die Spieler da und spielen. Man muss aber fairerweise dazu sagen, sie haben vor allen Dingen in der Qualifikation teilgenommen. Das waren die ersten Tage, bevor die Hauptrunde begann, also als am Mittwoch dann die deutschen Topspieler wie Timo Boll eingestiegen sind. Da waren dann die meisten von denen schon ausgeschieden. Mhm. Die spielen quasi noch ein paar Plätze aus im Hauptfeld, aber jetzt das eigentliche Turnier, wo dann die Medaillen vergeben werden, da sind dann die großen Nationen unter sich und es sind ja auch jetzt schon wieder vor allem Chinesen, Japaner, Deutsche.
Aber mit was hat es denn zu tun? Ist es einfach ein wahnsinnig liberaler Tischtennis-Weltverband?
Man hat, glaube ich, ziemlich Ehrgeiz beim Welttischtennisverband, diese Weltkarte zu schließen, dass es wirklich kein Land gibt, wo nicht Tischtennis gespielt wird. Man verbindet das aber tatsächlich damit, dass man wirklich Entwicklungsarbeit machen will. Also man kann da Projekte anmelden, Schulprojekte. Man will das vor allen Dingen breitensportmäßig verankern, den Tischtennissport. Der deutsche Präsident, der Weltverband hat einen deutschen Präsidenten, Thomas Weikert ist da sehr rührig, er will auch Geld verteilen sozusagen, kann man jetzt mit ein bisschen Augenzwinkern auch Richtung Weltfußballverband gucken, die FIFA macht es eigentlich ähnlich, die haben auch über 200 Mitglieder, da wird das Geld ja häufig auch verteilt, um Wahlstimmen zu sichern.
Aber da haben ja erstmal alle gestöhnt, als es dann irgendwie hieß, man stockt irgendwie auf 48 Nationen.
Da geht es ja darum, dass das Hauptfeld, die Endrunde sozusagen, 48 Spiele hat, das Turnier, die eigentliche Weltmeisterschaft. Es ist ja jetzt auch schon so, dass die 211 Fußballverbände, die in der FIFA organisiert sind, an der WM teilnehmen in ihren Qualifikationsrunden. Das dauert nur für die Exoten, geht das drei, vier Jahre vorher los mit der Qualifikation, da kriegen wir gar nichts von mit. Okay. Wir kriegen ja nur die eigentliche Endrunde mit. Und bei den Tischtennisspielern ist es so, dass die Qualifikation dann eben zwei Tage vorher stattfindet in der gleichen Halle und dass wir es deswegen mitbekommen. Dass
aber trotzdem, Timo Boll sagt, ne, tolle Stimmung. Also absolut. Da gibt es dann doch irgendwie spannende und lustige Szenen, ganz egal, ob es dann Endrunde ist oder eben Qualifikation.
Manche haben sich mittlerweile auch festgespielt. Es gibt einen nigerianischen Spieler, Quadri Aruna, der ist mittlerweile so eine Art Publikumsliebling, spielt unter den besten 50 der Weltrangliste mittlerweile. Als der gestern auf dem Center Court spielte, war richtig was los.
Tipptopp. Wie versucht eigentlich dieser Weltverband im Tischtennissport attraktiv zu machen?
Man geht jetzt bei dieser WM in Düsseldorf, hat man sich das Ziel gesetzt, eine WM, wie es sie noch nie gegeben hat. Das versucht man in der Messe. Früher war das immer in klassischen Hallen mit Plätzen. Zum Beispiel die Westfalenhalle in Dortmund, die hat 10.000 Plätze, da spielte man da. Jetzt ist man in eine Messehalle gegangen und hat aus Stahlrohrtribünen eine eigene Arena gebaut, also auf den flachen Boden sozusagen. Das ist jetzt der Center Court, wo jetzt noch vier Tische stehen. Am Montag dann nur noch der Finaltisch, hat 8.000 Plätze, ein richtig kleiner Kessel gebaut. Und da ist alles dabei mit Lichtshow und großen Videos und Musik und dann werden die Spieler da reingeführt und werden vorgestellt, begrüßen sie jetzt aus Indien und die ganze, also man versucht da schon ziemlich zu gehen, hat ein Farbkonzept entwickelt, extra in Schwarz-Rot-Gold für die Halle. Es gibt LED-Banden, die Tische sind schwarz.
Das ist ganz große Besteck.
Man versucht da auf jeden Fall vor allen Dingen bildlich die Attraktivität zu steigern.
Wie sieht es mit Tischtennis in Deutschland aus? Ist das was läuft? Haben da kleine Vereine immer noch Zulauf an Spielern?
Ja, Zulauf kann man nicht sagen. So wie es bei allen anderen Sportarten auch ist und bei allen anderen Vereinen, auch im anderen Leben, sinken die Mitgliederzahlen. Aber Tischtennis gehört immer noch zu den großen Nummern, was das angeht. Hat so rund 560.000, 570.000 Mitglieder in Deutschland. Ist damit sogar noch etwas größer, wenn die aktuellen Zahlen so ganz genau stimmen, als der Schwimmverband. Also es gibt mehr Tischtennisspieler als Schwimmer. Und was Vereine angeht, es liegt Tischtennis sogar ganz weit vorne. Da sind nur Fußball, Turnen und Schießen vorne. Und Nummer 4 ist Tischtennis. Also es ist durchaus breitensportlich sehr verankert.
Schöner Sport. Eritrea, die Kapverden, die Bahamas und Guinea-Bissau sind diese Woche neu dazugekommen zum Tischtennis-Weltverband. Der hat ein offenes Herz und lädt alle Nationen mit ein. Informationen waren das aus unserer Sportredaktion von Matthias Friebe, der bei der Weltmeisterschaft in Düsseldorf das ein oder andere Mal vorbeigeschaut hat. Lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Indien gilt ja immer noch als relativ traditionelles Land. Gestern erst haben wir gehört, dass die Kuh immer mehr Rechte genießt und nicht fürs Schlachten verkauft oder gekauft werden soll. Premier Narendra Modi will offenbar ein hinduistisches Land. Moslems freut das eher weniger. Was für alle Traditionalisten im Land krass sein dürfte, das ist eine Serie, über die wir jetzt sprechen, die so ziemlich alle Tabus bricht und damit zu einer richtigen Erfolg wurde, die meistgesehenste Serie der Welt. Wie viele Zuschauer, Pascal?
400 Millionen.
Also bald ein Drittel der indischen Bevölkerung. Gucken die das denn alle?
Ja, nicht in Indien, sondern insgesamt in 50 Ländern. Im Netz, sogar im Radio kann man das hören dann. Die Serie gibt es insgesamt seit 3 Jahren.
Jetzt müssen wir auflösen, was ist das für eine Serie?
Ja, die heißt Mein Kuch Bhi Kar Sakti Hoon. Das bedeutet, ich, eine Frau, kann alles erreichen. Und diese Ich-Perspektive, die ist richtig Programm. Die Serie folgt nämlich einer jungen Ärztin und die gibt ihre Arbeit in der Stadt auf und geht dann aufs Land.
Wo es eher konservativer zugeht, ist das auch genau das, was die Serie thematisiert?
Ja, genau. Die hat dann viele Beispiele in den jeweiligen Episoden. Zum Beispiel, eine junge Frau geht in ein Football-Team, bestehend aus Männern und Frauen. Dafür wird sie mit Säure bespritzt. Eine andere wird zu einer sehr späten Abtreibung gedrängt und stirbt dabei. Auch Menstruation oder Masturbation kommen vor. Und die Serie will einfach Teenagern schon zeigen, dass alles das Teil der Sexualität ist.
Welche Reaktionen gibt es darauf?
Es gibt zum Teil sehr positive Reaktionen. Man macht da echt Umfragen und da gibt es immer wieder leuchtende Beispiele. In einigen Dörfern zum Beispiel, da schlagen die Männer ihre Frauen nicht mehr. Oder eine junge Frau, die hat sich mit ihrem ganzen Dorf angelegt, um studieren gehen zu können.
Also durchaus doch schöne Reaktionen darauf. Pascal Fischer über eine dramatische indische Serie, die die Gesellschaft verändert.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und wir reden über einen Film, eine Schauspielerin und ein ganz großes Problem. Wonder Woman ist wieder mal eine Comicverfilmung. In der Hauptrolle ist die Israelin Gal Gadot. Sie ist 32 Jahre alt und der Film läuft in Israel, nicht aber im Nachbarland, im Libanon. Dort wurde er offiziell am Mittwochabend verboten wegen ihr. Wegen der Hauptdarstellerin. Da gibt es viele Antipathien zwischen dem Libanon und Israel und einen offiziellen Friedensvertrag haben diese beiden Länder auch nicht. Wie beeinflusst das den Alltag im Libanon? Das habe ich heute mit Christoph Dinkelacker vom Nahostblock Al-Shaq besprochen. Er war schon oft im Libanon und ich wollte zuerst von ihm wissen, wie die Leute dort im Alltag über Israel denken.
Also ich denke, die meisten Menschen haben ein sehr, sehr kritisches Verhältnis zu Israel, weil Israel im Libanon zwischen 1982 und 2000 eine Besatzungsmacht war und da auch viele Menschen darunter gelitten haben und es auch später eben handfeste militärische Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen der libanesischen schiitischen Hezbollah und der israelischen Armee gab. Zuletzt der heftigste Konflikt 2006, der eben auch eine vierstellige Anzahl an hauptsächlich zivilen Opfern mit sich gebracht hat. Sprich, Israel wird als Aggressor wahrgenommen. Und dementsprechend sind die meisten Libanesen sehr schlecht, auf den südlichen Nachbarn Israel zu sprechen.
Wie macht sich das im Alltag denn bemerkbar? Hast du da mal ein Beispiel?
Im Alltag merkt man das in aller Regel nicht, weil einfach es sehr, sehr wenig Austausch mit Israel gibt. Das sind dann wirklich immer so einzelne spezielle Ereignisse, wie wenn theoretisch bei Olympia ein Israelischer gegen einen libanesischen Sportler antreten müsste, dass dann das Verhältnis wieder in den Vordergrund rückt. Im Alltag wird einfach Israel von den allermeisten Menschen einfach als auch kolonialistisches Projekt betrachtet. So drastisch muss man das ausdrücken. Viele meinen, dass dieses Land nichts im Nahen Osten zu suchen hat und dementsprechend sind die Leute sehr negativ, was das Nachbarland angeht.
Und ist diese Anti-Israel-Haltung denn verbreitet in der ganzen Bevölkerung? Also zieht sich das durch alle Altersschichten durch?
Das unterscheidet sich schon sehr. Es gibt durchaus auch Sympathisanten. Und da würde ich sagen, sind da vor allem Christen darunter. Der Libanon hat ja eine sehr große christliche Minderheit. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele junge Leute, die argumentieren, für uns ist es zweitrangig, woher die Person kommt. Und wenn man dann einen Israeli zum Beispiel im Ausland trifft, dann übt es vor allem eine Faszination aus, weil man eben mit dieser Person sonst überhaupt nicht in Kontakt treten kann.
Angeblich soll es ja ein Gesetz geben im Libanon, dass israelische Produkte boykottiert werden und Reisen nach Israel oder Kontakte mit Israelis sind untersagt. Wie strikt wird sowas durchgezogen?
Alle Kontakte müssen unter der Oberfläche bleiben. Das heißt, wenn man im Ausland jemanden kennenlernt, dann erzählt man das wirklich nur den engsten Vertrauten. Wenn man Journalist ist zum Beispiel oder Politiker oder was auch immer, der Vorwurf, dass man mit Israel irgendwie kooperiert, in Kontakt ist, das wirklich ein Totschlagargument sein kann und das ganze Karrieren zerstören kann.
Sind dir denn irgendwelche Bemühungen schon aufgefallen der Annäherung?
Wenig. Es gibt im Internet immer mal wieder quasi Kampagnen, es gibt zum Beispiel die I Love Israel, I Love Lebanon Kampagne, die von einem israelischen Künstler gestartet wurde. Es gibt Teile der Bevölkerung, die quasi über diesen Tellerrand des quasi Erzfeindkonfliktes hinausschauen und argumentieren, hey, das sind auch Menschen und wir sollten uns mit denen auseinandersetzen. Und es ist auch faszinierend, mit Menschen in Kontakt zu treten, zu denen der Kontakt offiziell untersagt ist. Aber ich würde sagen, der Großteil der Menschen im Libanon, die vielfach eben auch unter israelischer Präsenz im Libanon, sprich Besatzung oder Krieg gelitten haben, für die ist das Nachbarland weiterhin ein rotes Tuch.
Es bleibt ein tiefer Konflikt zwischen dem Libanon und Israel. Diese Woche wurde der Film Wonder Woman mit einer israelischen Schauspielerin im Libanon verboten. Christoph Dinkelacker war das vom Nahostblog Al-Shark über eine Einschätzung zum Verhältnis, wie es zwischen dem Libanon und Israel so ist.
Das war's. Das war die Woche, Pascal.
Ja.
So schnell geht's vorbei, die Redaktionskonferenzwoche war das, mit Pascal Fischer.
Und Thilo Jahn und einem bunten Strauß von Themen, würde ich mal sagen.
Hier geht's weiter mit Eine Stunde Liebe haben wir noch für euch und wir hören uns morgen wieder in Endlich Samstag, wenn ihr Lust habt, 10 bis 14 Uhr. Schönes Wochenende, Pascal.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.